Sie hören Konservativ oder National? Eine notwendige Differenzierung. Ein Festvortrag von Andreas Kinneging. Gehalten anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Bibliothek des Konservatismus am 8. Oktober 2022 in Berlin.
Meine Damen und Herren, unsere Zeit ist außergewöhnlich. Wir leben in einer Umbruchzeit, im Vergleich womit selbst die Reformation nur eine kleine Wellenbewegung war. Die weltanschauliche Tradition, die Europa seit der Antike beherrscht und geprägt hat, liegt im Sterben. Wir stehen mutmaßlich am Ende einer Ära, die vor etwa zweieinhalb Jahrtausenden begann. Das Seltsame ist, dass sich kaum jemand bewusst ist, wie außergewöhnlich das unsere Zeit macht. Und diejenigen, die darauf hingewiesen werden, zucken darüber in der Regel mit den Schultern. Die weltanschauliche Tradition, die ich meine, wird manchmal metaphorisch angedeutet als ein Werk Athens und Jerusalems. Athen steht dann für die griechische Literatur, insbesondere für die griechische Philosophie, genauer gesagt für Platon und Aristoteles, die alle anderen griechischen Philosophen bei weitem überragen. Jerusalem steht für das Christentum, das heißt die biblische Tradition, in der die Aussagenwerke und der Tod Christi im Mittelpunkt stehen. Augustinus und Thomas von Aquin sind die wichtigsten christlichen Autoren, der Platon und Aristoteles des Christentums. Und Rom sind nicht die römische Literatur und das römische Recht die dritte Säule der westlichen Tradition? Ja, das ist sicherlich wahr. In Bezug auf den direkten Einfluss auf die europäische Kultur übertrafen die Römer sogar die Griechen, zumindest bis ins frühe 19. Jahrhundert. Aber abgesehen vom römischen Recht ist die römische Literatur in hohem Maße vom griechischen Geist geprägt. Der Einfluss Roms auf die europäische Tradition ist also zu einem großen Teil eine vermittelnde und, es muss gesagt, eine verdünnende, verwässernde Weitergabe des griechischen Geistes. Athen und Jerusalem sind keine getrennte Größen. Bereits in einem sehr frühen Stadium durchdringt griechisches Denken die biblische Tradition. Die jüngsten Bücher des Alten Testaments, das Neue Testament, sind teilweise vom Griechentum geprägt. Die späteren christlichen Autoren sind es noch mehr. Augustinus war bis zum Ende Platoniker. Thomas von Aquin, platonischer Aristoteliker. Das 16. und 17. Jahrhundert ist die Zeit, in der die europäische Tradition in gewisser Weise auf ihrem Höhepunkt steht. Das Christentum und die Antike, oder besser gesagt, ein von der Antike geprägtes Christentum, ist überall der Bezugsrahmen. Sie prägt den europäischen Geist fast vollständig. Ein paar Namen der damals führenden Autoren: Franziskus von Sales, Jakob Böhme, Roberto Bellarmino, Francisco Suarez, Cornelius Jansen, Blaise Pascal, John Milton, Jeremy Taylor, John Bunyan, Ralph Cutworth, Jacques Benigne Bossuet und Alfonso di Liguori. Ich nenne diese Namen nur, um zu zeigen, wie fremd diese Zeit den meisten von uns geworden ist. Denn wer kennt sie noch? Die Ursache dieser Fremdheit ist ein gelungener Angriff auf die europäische Tradition. Ihr Anfang liegt genau in jener Zeit, im 17. Jahrhundert. Sie ist als Aufklärung bekannt. Ein Name, den die Angreifer der Tradition sich selbst gegeben haben, um sich zu rechtfertigen und ihre Gegner in ein schlechtes Licht zu rücken. Nach eigenen Angaben waren sie es, die Licht in Jahrhunderte der Finsternis brachten. Die wichtigsten Namen: René Descartes und Thomas Hobbes. Letzterer ist der Größte. Er ist der Platon der Moderne. Descartes und Hobbes ebneten den Weg für alle spätere Denker der Aufklärung. Tatsächlich haben diese nur das wiederholt und näher ausgeführt, was im Wesentlichen bereits in diesen beiden Denkern zu finden ist. Im 17. Jahrhundert war die Aufklärung nicht mehr als ein Kontrapunkt zur Tradition, aber im 18. Jahrhundert wuchs ihre Anhängerschaft rasch an, vor allem dank der popularisierenden Schriften Voltaires, der Enzyklopädisten und viele andere. Was am Ende des 18. Jahrhunderts in der französischen und amerikanischen Revolution gipfelte, die sich weitgehend auf die neuen Ideen der Aufklärung stützen. Die europäische Tradition war jedoch noch sehr lebendig. Die neuen Ideen konnten also von Anfang an mit erheblichen Widerständen rechnen. Die Französische Revolution wurde von Anfang an von einem großen Teil der europäischen Führungsschicht und Bevölkerung abgelehnt und bekämpft. Dies führte 1815 zur sogenannten Restauration, einem Versuch, den Status quo ante wiederherzustellen. Dieser Versuch war jedoch zum Scheitern verurteilt. Denn obwohl die Revolution beendet war, waren die revolutionären Ideen nicht verschwunden. Ein großer Teil der Bevölkerung war, wie gesagt, Gegner, aber ein anderer Teil war und blieb Parteigänger dieser neuen Ideen. Das ganze weitere 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sind in ganz Europa weitgehend ein Kampf zwischen den Anhängern der Tradition und den Anhängern der neuen Ideen der Aufklärung. Zwischen Revolution und Konterrevolution. Diese Beschreibung ist jedoch nicht vollständig. Denn in und durch die Wirren, die die Französische Revolution in Europa auslöste, entstand die Romantik. Eine Lebens- und Weltansicht, die sich gegen die Aufklärung, aber auch gegen die europäische Tradition kehrt. In der Zeit von 1815 bis ins 20. Jahrhundert kämpfen daher nicht zwei, sondern drei Lebens- und Weltanschauungen um Vorrang. Das Ideengut der europäischen Tradition, das Aufklärungsdenken und die Romantik. Es ist ein Kampf, in dem die Tradition langsam aber sicher immer mehr an Boden verliert. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, das Jahr 1968 ist symbolisch geworden, begann die Endoffensive der Aufklärung und der Romantik. Das Christentum und die Antike, Jerusalem und Athen, Jahrhunderte, ja Jahrtausende lang der europäische Bezugsrahmen, bekommen in diesen Jahren den Gnadenstoß. Das halbe Jahrhundert danach, also unsere Zeit, steht im Zeichen des Aufräumens, der Beseitigung des Geistes, der Werte, des Menschen- und Weltverständnisses der europäischen Tradition. Die Beseitigung aus den Sitten und Gebräuchen, aus den Gesetzen und Verfassungen, aus Erziehung und Bildung, aus der Sprache und dem Selbstverständnis zugunsten des neuen revolutionären Geistes, der Sitten, der Gesetze, der Sprache auch und so weiter, der Aufklärung und Romantik. Wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ein unvorstellbares Ereignis. In unserer Zeit scheint ein Zeitraum von etwa 2500 Jahren zu Ende zu gehen. Wir sind die Ersten, die in einer völlig neuen Ära leben, die mit dem vorväterlichen Denken nichts mehr zu tun hat, sondern ganz und gar auf einem neuen Geist, neuen Werten beruht. Ein Geist und Werte überdies, die weitgehend das Gegenteil des Geistes und der Werte sind, die die menschliche Existenz in Europa und nicht nur dort, Jahrhunderte, ja Jahrtausende bestimmt haben. Die große Frage ist natürlich, ist diese neue Epoche ein Fortschritt gegenüber der alten oder ist sie ein Niedergang? Für die meisten Menschen ist die Antwort auf diese Frage klar und steht a priori fest. Das Neue ist besser als das Alte. Wo wir sind, ist es besser, als wo wir herkommen. Das ist das vorherrschende Bild der Geschichte. Früher war alles schlecht. Die Menschen waren arm, sie starben früh. Das einfache Volk wurde vom Adel und vom Klerus oder in einer anderen Variante von den Kapitalisten unterdrückt. Die Frau von dem Mann, die Kinder von den Erwachsenen, der Einzelne von der Gemeinschaft und alle zusammen natürlich vom weißen Mann. Die Welt war gezeichnet von Vorurteilen, Unwissenheit und Aberglauben. Von all dem und mehr hat uns die neue Ära befreit. Es lebe die moderne Welt. Heutzutage sind wir, ein kleiner Restbestand dagelassen, der wahrscheinlich heute in diesem Raum zusammen ist, vollständig modern. Die große Mehrheit der westlichen Bevölkerung hat keine Ahnung mehr, wofür das Christentum und das Altertum stehen, geschweige denn das Gefühl, dass sie maßgebend sind. Vielen Menschen ist überhaupt nicht mehr bewusst, dass Christentum und Altertum in der Vergangenheit viele, viele Jahrhunderte maßgebend waren. Aufklärung und Romantik liefern die vorherrschenden Mensch- und Weltanschauungen. Und wer nur wenige sich dessen bewusst sind, weil sie so selbstverständlich geworden sind. Genauso selbstverständlich wie das Wasser für die beiden jungen Fische in David Wallaces Witz. Zwei junge Fische schwimmen im Wasser und treffen auf einen älteren Fisch, der sie mit den Worten begrüßt: Guten Morgen, Jungs, wie ist das Wasser heute? Der eine junge Fisch schaut den anderen an und sagt: Was in aller Welt ist Wasser? Aufklärung und Romantik sind zum Wasser der großen Mehrheit geworden, so wie es das Christentum früher war. Die beiden modernen Weltanschauungen sind grundlegend miteinander verwandt. Beide beruhen auf den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit. Aber gleichzeitig widersprechen sie einander, weil sie diese Prinzipien völlig unterschiedlich interpretieren. Die politische und gesellschaftliche, wie auch die wissenschaftliche Debatte, findet weitgehend innerhalb der Grenzen dieser beiden Weltanschauungen statt. Wobei sich die zeitgenössische Rechte weitgehend auf Argumente stützt, die aus der Aufklärung stammen, und die Linke auf Argumente mit romantischem Hintergrund. Obwohl es auch eine Variante des romantischen Denkens gibt, die allgemein als rechts angesehen wird, nämlich den Nationalismus. Worüber später. Und der Konservatismus. Es gibt eine unendliche Debatte um die Frage, was denn Konservatismus nun eigentlich ist. Konservativ wird als Selbstbeschreibung benutzt von Leuten, die völlig unterschiedlich denken. Es gibt sogar welche, die meinen, dass Konservatismus ein Synonym ist für den gerade genannten romantischen Nationalismus. Meines Erachtens wäre es das Beste, den Begriff zu reservieren für das Ideengut, das eine Verteidigung ist der großen europäischen Tradition. Eine Apologie Athens und Jerusalems gegenüber Aufklärung und Romantik. Der Konservatismus in diesem Sinne entstand in der Revolutionszeit Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts aus der Überzeugung, dass beide moderne Mensch- und Weltanschauungen ein ideologisch verzerrtes Bild der Realität haben und dass ihre Verbreitung eine Tragödie ist, weil die Durchführung dieser Ideen im persönlichen Leben sowie in Politik und Gesellschaft insgesamt das Heil und Glück des Menschen ernsthaft bedrohen. Dies, meine Damen und Herren, sind keine leichten Anschuldigungen und wer sie erhebt, muss Beweise vorlegen. Das werde ich im Nachfolgenden versuchen. Mittels einer abstrakten analytischen Skizze des Wesens der Aufklärung und Romantik und was darin abwegig ist. Danach wende ich mich, wie gerade angekündigt, zur Frage des Nationalismus und ihrer Beziehung zur Romantik und zum Konservatismus. Was ist das Wesen von Aufklärung und Romantik? Der größte gemeinsame Nenner aller Äußerungen der verschiedenen Denker der Aufklärung und Romantik? Nein, natürlich nicht. Ein statistischer Durchschnitt ist etwas ganz anderes als das Wesen einer Sache. Das Wesen von Aufklärung und Romantik liegt in dem, wofür sie stehen, wenn man es konsequent zu Ende denkt. In dem, wofür sie stehen, wenn man sie konsequent zu Ende denkt. Viele aufklärerische Denker waren und sind nicht in der Lage oder nicht gewollt, ihre Ideen konsequent zu Ende zu denken. Sie sind gespaltet und schillern zwischen Aufklärung und Tradition oder zwischen Aufklärung und Romantik oder alle drei, so wie es auskommt. Und dasselbe gilt für viele Romantiker. Es geht hier heute also nicht darum, eine historische Analyse zu geben, sondern eine Wesensanalyse. Aufklärung und Romantik werden hier nicht gesehen als spezifische historische Epochen mit spezifischen Denkweisen, sondern als gewisse Denkweisen, als die moderne Denkweisen par excellence, die zwar entstanden sind im 17. bis 19. Jahrhundert, aber erst heutzutage die Welt vollständig prägen. Ich kann hier nur einige Hauptlinien skizzieren. Zuerst die Aufklärung. Wobei man übrigens nicht an den Auffassungen Kants denken sollte, sondern an die von Hobbes, Locke, Hume, Smith, Bentham, Helvetius, Holbach und dergleichen, die Kant missbilligend Glückseligkeitslehre genannt hat. Das war und ist die Hauptströmung der Aufklärung. Man kommt nicht umhin, die Aufklärung zu würdigen, insbesondere wegen ihrer Sorge um den einfachen Mann. Freiheit für alle im uralten Sinne des Nicht-Sklave-Sein. Gleichheit im Sinne der Gleichheit vor dem Gesetz. Das heißt, ein und dasselbe Gesetz für alle. Das sind edle Ideale. Dies gilt auch für das Ideal einer Gesellschaft, in der alle materiell in einem gewissen Wohlstand leben und die ewige Plage der Armut überwunden ist. Die Aufklärung hat auch bereits gesehen, welche Rolle der Markt und die Technologie, gegründet auf der modernen Naturwissenschaft, dabei spielen können. Sie vorsah die Möglichkeit eines materiellen Bien-être für alle, auf der Grundlage des Marktmechanismus und technologischer Innovation. Das sind keine Kleinigkeiten. Doch die Aufklärung entartete bald zu einem krassen Hedonismus. Der relativ bescheidene Glaube an die Möglichkeit und Erwünschtheit der Allgemeinheit des Gesetzes und einer gewissen materiellen Bequemlichkeit für alle wurde schnell zu einem Glauben an einen unbegrenzten technisch-materiellen Fortschritt an allen Fronten, der es möglich machen soll, immer mehr Begierden zu erfüllen. Darin liegt das Glück und der Sinn des Lebens. Es geht um den Konsum. Um konsumieren zu können, müssen wir arbeiten, jedenfalls in Abwartung der Technologie, die Arbeit überflüssig machen wird. Das Geld, das der Mensch verdient, wird für alles ausgegeben, was sein Herz begehrt. So gesehen ist der Mensch in erster Linie Produzent und Konsument in einem zunehmend technologisierten Markt. Produktion und Konsum unter den Bedingungen des Wettbewerbs und des technologischen Fortschritts sind die Pole, um die sich das Leben dreht. Alles wird in diesen Begriffen gesehen. Auch zum Beispiel Bildung, Politik und Staat. Ziel der Bildung ist der Erwerb von Fähigkeiten, die nötig sind für die spätere Rolle als Produzent auf dem Markt. Ziel der Politik und des Staates sind die rechtliche Steuerung von Produktion und Konsum auf dem Markt und die Stimulierung des technologischen Fortschritts und des wirtschaftlichen Wachstums. Es gibt in dieser Ideologie keinen Platz für Gemeinschaften und Grenzen. Diese werden als Ausdruck überholter Vorurteile angesehen. Der Markt und die Technologie funktionieren am besten, wenn sie nicht durch Gemeinschaften und Grenzen behindert werden. Aufklärer sind daher Globalisten. Gesellschaftliche Probleme, auch wenn sie durch den globalen Markt und die Technologie verursacht sind, können und werden auch durch denselben globalen Markt und dieselbe Technologie gelöst werden. Das heißt, durch das Funktionieren des Preismechanismus und durch den Markt gestachelten technologischen Scharfsinn, der immer bessere Lösungen für unsere Probleme findet. Voilà, die Aufklärung. Das Wesen der Aufklärung. Was sind die Konsequenzen des aufklärerischen Denkens? Na, schauen Sie sich mal um. Vor allem dies, wenn es im Leben darum geht, so viele Begierden wie möglich zu befriedigen, dann führt dies am Ende zu einer Welt, die vollständig von den Begierden der großen Masse der Menschheit beherrscht wird. Das heißt, eine Welt von Vergnügungsparks, Einkaufszentren und Outlets, allgegenwärtigen Autobahnen und Autos, Spielplätzen, Wellnesszentren, Hypermärkten, Porno- und Einkaufssites, Prefab-Hochhäuser, Wohnsiedlungen, eine Tourismusindustrie auf der ganzen Welt und eine Unmenge Süßigkeit, Alkohol, fette Lebensmittel, Drogen und Bildschirme. Denn für die große Mehrheit der Menschheit besteht der Sinn des Lebens darin, das zu tun, wozu man Lust hat. Und wozu man Lust hat, ist Essen, Trinken, Einkaufen, Sex und Unterhaltung. Having a good time. Entertainment, Spaß machen. Dorthin hat uns die ursprünglich edle Idee der Emanzipation des einfachen Menschen gebracht. Und die Romantik. Sie ist im Wesentlichen eine Kritik der Aufklärung, eine Gegenaufklärung, ein zweiter alternativer Entwurf der Moderne. Aus romantischer Sicht hat die Aufklärung die Welt von ihrem natürlichen Zustand entfremdet. Die Romantik ist im Kern ein Aufruf, diese entfremdete, aufgeklärte Welt hinter sich zu lassen und zurückzukehren zur Natur, zu einem natürlichen Leben, zur Authentizität, zur Eigentlichkeit. Die Entfremdung wird als eine Art Sündenfall gesehen. Sie hat den Menschen zum Sklaven in einem neuen Sinne gemacht. Und sie hat die Welt hässlich gemacht und entstellt. Daher zurück zur Natur. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Die Welt, die Natur, die Umwelt sind viel mehr, sagt der Romantiker, als nur Rohstoffe für unsere Begierden. Außerdem geht es im Leben um etwas ganz anderes als die Befriedigung der Begierden. Aufklärerisches Denken bringt den Menschen auf den falschen Weg und zerstört die Welt. Begierden auf den Thron zu setzen, führt zur Ausbeutung der Schwachen hier und anderswo, indem zu niedrige Löhne bezahlt werden, zur skrupellosen, geldgetriebenen Misshandlung von Tieren in der Bioindustrie, zur ebenso skrupellosen Vergiftung von Verbrauchern mit süßen, fettigen und ungesunden Lebensmitteln, zum medizinisch-pharmazeutischen Komplex, der ein Interesse an vielen kranken Menschen hat, die immer raffiniertere Informationstechnologie, die von geldgierigen Produzenten eingesetzt wird, lässt die Privatsphäre und damit die Menschenwürde in Rauch aufgehen. Der ständig zunehmende Produktions- und Konsumzyklus droht das Klima zu ruinieren, bedroht Pflanzen- und Tierarten und so weiter. Auf einer tieferen Ebene ist der Einwand gegen das aufklärerische Denken die Lehre eines Lebens als Produzent und Konsument. Von Anfang an hat die Romantik immer argumentiert, dass es im Leben nicht darum geht, Geld zu verdienen und auszugeben. Dass es nicht geht um Wohlstand und Unterhaltung. Das ist aus romantischer Sicht eine philisterhafte Ansicht. Im Leben geht es um etwas ganz anderes. Nämlich um Authentizität, um Eigentlichkeit. Das heißt, zu sein, wer und was man als Mensch ist, zutiefst ist. Und andere Menschen und die Welt so sein zu lassen, wie sie sind, wie sie zutiefst sind. Nicht als Aufklärer im Namen des Fortschritts alles verändern, erneuern, verbessern zu wollen und damit in Wirklichkeit alles zu verschlechtern oder zu zerstören. Nicht, um im Namen der Kaufkraft und des Wohlstands an sich selbst vorbeizugehen, sondern um sich selbst zu sein, zu bleiben und zu entfalten. Auch wenn die Kaufkraft dadurch viel geringer ist, als sie sein könnte. Die Natur ist nicht als Rohstoff für mögliche Produktion zu sehen, sondern als etwas, das einen Wert an sich hat und in Ruhe gelassen werden muss, um es selbst zu sein und bleiben zu können. Nicht den Menschen als Herrscher der Welt zu sehen, der die Welt so einrichtet, wie sie für ihn am nützlichsten ist und seine Begierden am meisten dient, sondern den Menschen als Gast, der die Dinge in ihrer Eigentlichkeit respektiert. Keine Autobahnen, sondern Feldwege. Nicht industriell gebackenes Brot, sondern handwerklich hergestelltes Dinkelbrot. Nicht kontinuierlicher Wirtschaftswachstum, sondern eine dauerhafte stationäre Wirtschaft. Keine Vergnügungspark, sondern der Weg nach innen. Und so weiter. Wie soll dies alles erreicht werden? Letztendlich durch einen Bewusstseinswandel. Der Mensch muss sich seiner Entfremdung von der Natur um ihn herum und von seiner eigenen Natur bewusst werden und sein Leben und seine Gesellschaft radikal ändern. Das wichtigste Instrument dazu ist der Staat, der national, aber auch inter- und supranational durch Gesetzgebung und Bildung den Markt und die Technologie zähmen und zum Teil auch verbieten soll und den Menschen bewusster machen soll, so eine bessere Gesellschaft herbeiführen muss. Das klingt alles als das Gegenteil der Aufklärungsmission. Aber beachten Sie, dass diese romantische Mission ebenso globalistisch ist wie die Botschaft der Aufklärung. Obwohl sie auf ganz anderen Argumenten beruht. Sie führt zu einer anderen Art des Globalismus. Der Markt und die Technologie machen nicht an der Grenze Halt. Also kann auch die Politik, die nötig ist, um sie zu zähmen, nicht an der Grenze aufhören. Ausbeutung und Unterdrückung sind globale Phänomene, ebenso wie Naturverschmutzung, Klimazerstörung und Tourismus. Deshalb braucht man eine globale Politik. Aber auch Authentizität und Eigentlichkeit sind wahrhaft universalistische Ideale. Alles und jeder in der Welt muss sich selbst werden, sein und bleiben können. Das bedeutet eine weltweite missionarische Aufgabe für den romantischen Politiker. Der Bewusstseinswandel ist überall auf der Welt nötig. Was ist von all dem zu denken? Es ist unmöglich, die Romantik völlig abzulehnen. Sie ist eine notwendige Korrektur des Optimismus der Aufklärung über die Segnungen von Markt und Technologie. Nur wer völlig blind ist, kann heute noch die Kritik der Romantik ignorieren und an der Idee festhalten, dass Markt und Technik eine Lösung für alle Probleme bieten. Aber was ist mit der romantischen Alternative zur Aufklärung, mit seinem eigenen Ideal von Authentizität und Eigentlichkeit, mit zurück zur Natur? Dieses Ideal ist, wenigstens genauso problematisch als die Ideale der Aufklärung. Ich meine jetzt nicht eine gesunde Ernährung und Lebensweise. Diese sind natürlich sehr zu empfehlen. Diese werden oft als natürlich bezeichnet, aber sind das nur sehr teilweise. Selbst der strengste biologische Naturjoghurt ist wenig natürlich. Die Natur ist für den Menschen unbrauchbar und sogar gefährlich, wenn sie nicht durch menschliche Hand und Einfallsreichtum maßgefertigt wird. Problematisch ist für mich auch nicht mehr Grün, mehr frische Luft, einen etwas einfacheren, schlichteren, gesünderen Lebensstil und eben solche Ernährung und so weiter. Das alles ist sehr empfehlenswert. Viel weiter kann man jedoch nicht gehen. Auch wenn das Leben ohne Autos und Computern unterm Strich besser wäre, kann man sie kaum verbieten und à la Pol Pot alle auf dem Land jagen, um wieder ein kleinversorgender, selbstversorgender Kleinbauer zu werden. Dank des Marktes und der Technologie umfasst die Weltbevölkerung heute 8 Milliarden Menschen. Die wirkliche Rückkehr zur Natur würde für die meisten von uns einen schnellen Tod bedeuten. Es versteht sich, dass das explosive Wachstum der Weltbevölkerung so nicht weitergehen kann. Aber die Rückkehr zur Natur ist nicht die Lösung. Die problematische Art der Romantik zeigt sich jedoch erst richtig, wenn es um den Menschen selbst geht und seinen Lebenszweck. Für die Aufklärung ist der Mensch ein Homo economicus, getrieben von seinen Begierden, seinen Willen zum Konsum und darin unveränderlich. Die Romantik erkennt, dass der Mensch tatsächlich oft Sklave seiner Begierden ist, glaubt aber, dass der Mensch nicht so sein muss und nicht so sein sollte. Im Leben geht es darum, meint sie, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu sein und sich zu entfalten. Nur wer sich selbst ist, ist frei. Nur wer sich selbst ist, ist frei. Oberstes Gebot für jeden Menschen ist mit anderen Worten die Eigentlichkeit. Nichts tut mehr Not, als sich selbst sein zu können. Jeder weiß, wie einflussreich dieses Ideal heute im Westen ist. Fast jedes Kind wächst mit diesem Gedanken auf, dass sein echtes, tiefes Ich das Kostbarste ist, was es hat. Dass es danach suchen muss und dass es danach leben muss. Was ist das für eine Auffassung? Es ist der radikalste, kompromissloseste Individualismus aller Zeiten. Es sagt nicht wie der Individualismus der Aufklärung, dass jeder Mensch so viel wie möglich selbst wählen soll, sondern dass jeder Mensch nur das wählen soll, was zu seinem eigentlichen Selbst passt. Das, meine Damen und Herren, ist verrückt. Es bringt den Menschen auf eine völlig falsche, hoffnungslose Spur, auf der Suche nach einem nicht greifbaren Wesen, seinem einzigartigen, eigentlichen tiefen Selbst. Das führt zu endloser Nabelschau, unaufhörlichem inneren Zweifel, Unentschlossenheit und Lähmung. Der Fokus auf die Eigentlichkeit, das eigentliche, authentische Selbst bedeutet auch, dass man meint, nicht mehr von anderen, von Älteren lernen zu können, wie das Leben gelebt werden soll. Ich bin doch anders als alle anderen. Die Folge: viele überflüssige Fehler und gescheiterte Leben. Vor allem aber führt das Ideal der Authentizität, der Eigentlichkeit zu grenzenlosem Egoismus. Wenn das oberste Gebot lautet, sich selbst zu sein, kommt Anpassung an andere, Rücksicht nehmen auf anderen nicht in Frage. Daher die vielgehörten Redewendungen: jeder soll mich akzeptieren, wie ich bin. Und ich muss vor allem mir selbst treu bleiben. Beide in erster Linie zur Rechtfertigung unsozialer und egoistischer Entscheidungen verwendet. Das Ich ist hier zum Gott gemacht. Bis soweit, meine Damen und Herren, eine kurze, allzu kurze Beschreibung der beiden modernen Mensch- und Weltanschauungen. Die aktuelle öffentliche, politische und wissenschaftliche Debatte in Europa und Amerika findet, wie gesagt, heutzutage Platz innerhalb dieser geistigen Rahmen, vorgegeben von Aufklärung und Romantik. Zusammen bilden sie den sogenannten Mainstream. Und ja, als Konservativer steht man dazwischen, schaut und hört sich das alles an und fragt sich täglich, wie die Welt um Gottes Willen so schlimm ins Rutschen geraten ist und wie es möglich ist, dass der Mensch so vom richtigen traditionellen Weg abgekommen ist. Überlegungen, die leicht zur Hoffnungslosigkeit führen können. Die Hauptfrage für jeden Konservativen ist, ob die große europäische Tradition noch irgendwie zu retten ist. Wir sind als Konservative immer auf der Suche nach irgendwelche hoffnungsvollen, hoffnungsstiftenden Zeichen. Nicht wahr? Seit 20 Jahren oder so gibt es jetzt den Aufstieg von Auffassungen und Parteien, die nationalistisch genannt werden. Der Mainstream wird immer kräftiger kritisiert im Namen des Volkes, der Nation, der Grenzen. Der Schrecken beim Mainstream ist groß. Im Mainstream-Diskurs sind die einzigen relevanten Größen das Individuum, aufklärerisch oder romantisch definiert, und das Universelle, das Ich und der Globus als Ganzes. Und natürlich die EU als Auftakt dazu. Das ist der Diskurs, in dem man sich auskennt, den man als moralisch und richtig ansieht. Jetzt melden sich plötzlich immer mehr Menschen, die an einer Zwischenkategorie appellieren. Das Volk, die Nation. Und argumentieren, dass die politische Souveränität auf nationaler Ebene bleiben muss und dass das eigene Volk an erster Stelle stehen sollte. Dies passt überhaupt nicht zum vorherrschenden Denken und ruft bei vielen Menschen Assoziationen mit einer früheren aggressiv-expansiven Form des Nationalismus hervor. Was natürlich ziemlich irrsinnig ist, denn die derzeitige Form des Nationalismus ist weder aggressiv noch expansiv, sondern defensiv. Darüber hinaus war die frühere Form des Nationalismus, war in der früheren Form des Nationalismus die Rasse entscheidend, der man angehörte. Für den heutigen Nationalismus ist es die Kultur, Sprache, Werte, Moral, Sitten. Dies sind wesentliche Unterschiede, die man nicht ohne weiteres ignorieren kann. Ist dieser heutige Nationalismus für uns Konservative ein hoffnungsvolles Zeichen? Sind diese nationalistischen Auffassungen und Parteien irgendwie verbunden mit dem Konservatismus? Wollen sie auch irgendwie den Rückkehr zur großen europäischen Tradition? Oder sind sie vielmehr eine Art des modernen Denkens? Vielleicht sogar eine Abart der Aufklärung oder der Romantik und der Tradition deshalb genauso entgegengesetzt wie die Hauptströmungen der Aufklärung und Romantik. Das ist die Frage. Ich würde sagen, das Bild ist gemischt. Der heutige Nationalismus ist teils romantischer Natur, teils auch traditioneller Provenienz. Fangen wir an mit dem Nationalismus romantischer Art. Dieser Nationalismus hat, wie die individualistische Variante der Romantik, die jetzt herrschend ist, als Ausgangspunkt den Gedanken der Eigentlichkeit, der Authentizität. Nur wird dieser Gedanke hier nicht angewendet auf den einzelnen Menschen, sondern auf das Volk, auf die Nation. Rousseau, der Vater der Romantik, spricht von einem moi commun, einem gemeinsamen großen Ich. Die Nation wird gesehen als ein großes Ich, wovon die Volksgenossen Teil ausmachen. Wichtig oder das Wichtigste ist das große Ich. Das kleine Ich hat nur Bedeutung, insofern es dem Großen von Nutzen ist. Der höchste Wert ist die Eigentlichkeit des großen Ichs. Die soll in ihrer Reinheit erhalten bleiben, in ihrer Eigenheit erhalten bleiben, in ihrer Eigentlichkeit erhalten bleiben, verteidigt werden und, wenn nötig, zurückerobert werden. So wie die individualistische Romantik eine Idolatrie, eine Abgötterei des kleinen Ichs ist, so ist der romantische Nationalismus eine Idolatrie des großen Ichs, des Volkes, der Nation. Das sieht man vor allem an drei Phänomenen. Erstens die Sprache. Die bekommt religiöse Züge. Ausdrücke, Rituale und Handlungen, die in der Tradition, der großen europäischen Tradition, vorbehalten sind für die Beziehung zu Gott oder jedenfalls zum Gottesnahen wie die Kirche, werden hier angewendet in Bezug auf die Nation. Man kann dabei denken an Qualifikationen wie heilig. Wenn man zum Beispiel sagen würde, das heilige Deutschland. Oder die quasi religiöse Ehrfurcht für alles, was und jeden, der die Nation repräsentiert, von der Fahne und dem Volkslied bis zum Führer und Staat. Nicht von ungefähr haben Erich Vögelin und andere den Nationalismus dieser Art eine Ersatzreligion genannt. Das zweite Phänomen, das mit dieser Idolatrie verbunden ist, ist der fast ausschließliche Fokus auf die Nation. Um sie geht es. Über die Bedeutung und den Wert anderer Gemeinschaften hört man wenig oder nichts. Dies gilt sowohl für Gemeinschaften, die kleiner sind als die Nation, Familie, Verwandte, Dörfer, Nachbarschaften, Vereine und so weiter, als auch für die Gemeinschaften, die größer sind. Zum Beispiel die Gemeinschaft, die alle europäischen Länder umfasst. Ja, die Gemeinschaft, die die Menschheit umfasst. Die Nation ist für den romantischen Nationalismus das Unum Necessarium. Drittens ist dieser romantische Nationalismus genau übrigens wie die individualistische Romantik mit einem moralischen Relativismus verbunden. Was gut ist für die Nation, ist gut. Was schlecht ist für sie, ist böse. Es gibt keine Lex Naturalis, die ewig ist und gültig für und gegenüber allen Menschen. Moralische Gebote, die das Heil der Nation übersteigen. Gibt es nicht. Dieser romantische Typus nun des Nationalismus ist evident streitig mit der großen europäischen Tradition. Wenn man den Konservatismus definiert als Verteidigung dieser Tradition, ist er also auch streitig mit dem Konservatismus. Und insoweit solche Ideen mitspielen bei den heutigen nationalistischen Parteien, würde ich sagen, dass wir diese Parteien nicht sehen können als hoffnungsvolles Zeichen. Aber der Nationalismus ist nicht notwendig romantischer Nationalismus. Und auch der heutige Nationalismus ist meines Erachtens großenteils nicht romantisch, sondern vielmehr gegründet in einer Wiederentdeckung, oft durch Schaden klüger geworden, von traditionellen Einsichten. Diesen Nationalismus können wir als Konservative umarmen. Der heutige Nationalismus beruht, wenn ich recht sehe, auf einem Konzept, dass traditionell jeder Analyse von Politik und Gesellschaft zugrunde lag, aber fast vollständig aus dem modernen Bewusstsein verschwunden ist, nämlich dem Begriff der Gemeinschaft. Für den modernen individualistischen Menschen bedeutet dieser Begriff wenig bis gar nichts. Wenn es irgendwelche Assoziationen hervorruft, sind es hauptsächlich negative, von unterdrückter Eigentlichkeit, Romantik, oder von Wettbewerbseinschränkungen, Aufklärung. Für den modernen Menschen links und rechts besteht die Gesellschaft aus Markt und Staat. Entweder will man es dem Markt überlassen, rechts, oder der Staat muss es regeln, links. Dass es auch noch eine dritte Möglichkeit gibt, die Gemeinschaft, davon ist man sich kaum noch bewusst. Und wenn schon, dann nur als etwas Unerfreuliches. Tatsächlich ist die Gesellschaft in erster Linie immer eine Gemeinschaft gewesen. Die Gemeinschaft ist der natürliche Lebensraum des Menschen. Markt und Staat sind als Hilfssysteme entstanden im Dienst der Gemeinschaft. Allmählich, aber nach dem Zweiten Weltkrieg im immer schnellerem Tempo, haben Markt und Staat jedoch den Platz der Gemeinschaft eingenommen und sie mehr und mehr zermalmt. Im Westen existiert sie heute nur noch rudimentär. Zum Beispiel in Dörfern, wo die Bevölkerung noch verwurzelt ist und sich gut kennt. In den Städten und urbanisierten Gebieten leben fast ausschließlich individualisierte Menschen, deren Leben weitgehend durch Markt und Staat organisiert sind. Sie sind nicht mehr oder kaum noch Teil substanzieller Gemeinschaften. Selbst Familien, die ursprünglichste und biologisch meist verwurzelte aller Gemeinschaften, werden immer schwächer und haben bereits viel von ihrem ursprünglichen Zusammenhalt verloren. Was ist der Unterschied zwischen Gemeinschaft, Markt und Staat? Der ist analytisch unzweideutig. In einer Gemeinschaft gelten die Werte, die in der Familie, in der Verwandtschaft und in der Freundschaft vorherrschen oder vorherrschen sollten. Nämlich die der unentgeltlichen gegenseitigen Hilfe und Unterstützung. Der Nächstenliebe. Auf dem Markt herrschen Eigeninteresse und Geld. Im Staat gelten Regeln, die von oben auferlegt und unter Androhung von Gewalt durchgesetzt werden. In der Alltagswirklichkeit gibt es natürlich allerlei Zwischenformen, aber auch in der Praxis sind die Unterschiede deutlich erkennbar. Markt und Staat sind in jeder entwickelten Gesellschaft unverzichtbar, aber das bedeutet nicht, dass sie das Alpha und Omega der Gesellschaft sind. Der Mensch ist ein soziales Tier, ein Rudeltier, das nur in Geborgenheit glücklich sein kann. Diese Geborgenheit geben ihm Staat und Markt nicht, sondern nur die Gemeinschaft. Geborgenheit ist ein wichtiger Begriff, womit der moderne Mensch wenig anzufangen weiß. Es passt nicht in sein Weltbild. Dennoch ist es etwas, das der Mensch, auch der moderne Mensch, zutiefst verlangt und braucht. Diese Geborgenheit geben ihm, wie gesagt, weder Staat noch Markt, sondern nur die Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Gemeinschaften. Das deutsche Wort Heimat hat genau diese Konnotation, die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Deshalb spielt es im heutigen nationalistischen Diskurs eine so wichtige Rolle. Man hat das Gefühl, seine Heimat zu verlieren. Heimat bezieht sich auf Heim und Daheim. Der Nationalist hat Heimweh nach der Geborgenheit der Gemeinschaft. Das, meine Damen und Herren, ist sicherlich kein unangebrachtes Gefühl. Sicherlich nicht. Das Verlangen nach Geborgenheit in der Gemeinschaft, nach einer Heimat, ist zutiefst menschlich. Ein gutes Leben außerhalb der Gemeinschaft ist für den Menschen so gut wie unmöglich. Die wichtigsten Gemeinschaften im menschlichen Leben sind Familie, Verwandte, Freunde. Darauf greift man letztlich zurück. Wer keine Familie, Verwandte und Freunde hat und völlig vom Staat und Markt abhängig ist, hat zwangsläufig ein wackeliges, unsicheres Fundament. Er steht ganz alleine. Es gibt jedoch auch andere Gemeinschaften, die dem Einzelnen die nötige Geborgenheit geben. Andere als Freunde, Verwandte, Familie. In erster Linie das altertümliche Dorf und das altertümliche Stadtsviertel. Aber auch zum Beispiel eine altertümliche kirchliche Gemeinschaft und das altertümliche Vereinsleben. Ich meine Vereine, Gemeinschaften, deren Mitgliedschaft stabil ist und deren Mitglieder sich und ihre Familien lange und gut kennen. Und seit dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert liegt darüber hinaus die nationale Gemeinschaft als Schutzschicht, die alle anderen Gemeinschaften einschließt. Die Einheit von Volk und Vaterland, in der die Mitglieder des Volkes keine getrennten Individuen, sondern in gewissem Sinne Familienmitglieder sind, die sich gegenseitig unentgeltlich Hilfe und Unterstützung schulden und es auch geben wollen, weil sie zusammengehören und Teil sind desselben Stammes. Alle Gemeinschaften, die es gibt, beruhen auf dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dieses Gefühl kann es nur geben, wenn die Mitglieder einer Gemeinschaft Dinge teilen, die eine emotionale Bindung schaffen. Einen Blutsband, einen Glauben, eine Sprache, Moral, Sitten, Werte, Traditionen. Diese Sachen veranlassen Menschen zu dem Urteil, wir gehören zusammen. Das führt zu Gefühlen der Kameradschaft, der gegenseitigen Loyalität und der Verpflichtung und auch der Wunsch zur Hilfe und Unterstützung. Diese Gefühle, meine Damen und Herren, sind in einem menschlichen Leben von eminenter Bedeutung. Wer darauf verzichten muss, hat nur noch den kühlen, geschäftsmäßigen Marktmechanismus und den genauso kühlen und geschäftsmäßigen Staat, auf den er zurückfallen muss. Wehe dem, der keine Heimat hat, schreibt Nietzsche irgendwo. Und er hat recht. Hier hat er jedenfalls recht. Die Kehrseite jedes Gemeinschaftsgefühls ist die Ausgrenzung. Eine Gemeinschaft ohne die Dichotomie Insider-Outsider, wir, sie, ist undenkbar. Für Romantiker ist das der Grund, gegen Gemeinschaften zu sein. Wobei sie bequemerweise vergessen, dass auch Markt und Staat auf ihre eigene Weise ausschließen. Diejenigen, die den Preis nicht zahlen können oder nicht den Regeln entsprechen, werden ausgeschlossen, nicht wahr? Ausgrenzung ist notwendig Teil der menschlichen Existenz und kann nicht aufgehoben werden. Inklusivität ist ein utopisches Konzept, das in der Praxis nur Gemeinschaften zerstört, ohne die Ausgrenzung aufzuheben. Auch Familien sind, wie gerade erwähnt, Gemeinschaften. Sie sind sogar die wichtigsten Gemeinschaften. Und sie schließen wie keine andere Gemeinschaft aus. Ist das ein Grund, unter dem Motto Inklusivität Familien zu verbieten? Die Kehrseite jedes Gemeinschaftsgefühls ist auch Einschränkung der Marktwirkung, des Wettbewerbs. Für Aufklärungsadepten ist das der Grund, gegen Gemeinschaft zu sein. Und es ist ein guter Grund, solange die Gemeinschaft den Wettbewerb dermaßen beeinträchtigt, dass man in Armut leben muss. Aber wenn das nicht so ist und man im Wohlstand lebt, dann ist die Geborgenheit der Gemeinschaft ein viel größeres Gut als das Extra an Kaufkraft, das man bekommt, wenn man diese Geborgenheit eintauscht gegen den Markt. Der Wert der Gemeinschaft und die Bedeutung des Gemeinschaftsgefühls, dafür hat der Mainstream links und rechts heutzutage kein Verständnis mehr. Und damit hat er auch kein Verständnis für den Wert der nationalen Gemeinschaft. Es ist das große Verdienst der heutigen Nationalisten, dieses Konzept wieder in den öffentlichen Diskurs eingebracht zu haben. fragen wir uns zum Schluss doch mal, welche Konsequenzen es hat für unsere Auffassung von Nationalismus, wenn wir, wie die Tradition immer getan hat, den Begriff der Gemeinschaft dabei als Ausgangspunkt nehmen und zentral stellen. Ja? Erstens, wie wir schon festgestellt haben, sind die wichtigsten Gemeinschaften die Alltagsgemeinschaften, Familie, Dorfgemeinschaft, Kirche und so weiter. Dann kommen die umfassenderen, wie die Region, die Provinz, dann die Nation, dann der Kontinent, aus dem man stammt. Und letztendlich gibt es natürlich auch die Gemeinschaft aller Menschen. Das kann man nicht verneinen. Aber je umfassender die Gemeinschaft ist, desto geringer ist ihre existenzielle Bedeutung. Je umfassender die Gemeinschaft ist, desto geringer ist ihre existenzielle Bedeutung. Was bedeutet das für den Nationalismus? Für die konservative Auffassung des Nationalismus? Dass es einen Platz kennen soll. Es ist besser, Teil zu sein einer Nation als eines kontinentalen oder globalen Imperiums. Andererseits aber sind Familie, Dorf, Kirche, Verein und so weiter im täglichen Leben viel wichtiger. Die Nation, das Volk, ist existenziell nur eine dünne Gemeinschaft. Die Nation kann das konkrete, dicke soziale Gefüge, das es auf kleineren Ebenen geben soll, niemals ersetzen. Eine Welt, in der unterhalb der Ebene der Nation nur noch atomisierte Individuen existieren, ist ein Albtraum. Ein Nationalismus, der das soziale Gefüge vernachlässigt oder im Namen der Nation sogar zerstört, und wir haben Erfahrung damit, ist ebenso ein Albtraum wie imperiale, kontinentalistische oder globalistische Ideologien. Nationalismus ist sehr wichtig, darf aber nie das Wichtigste oder sogar das Einzige werden. Das Prinzip muss sein, Gemeinschaften so klein wie möglich, so groß wie notwendig. Gemeinschaften, aber so klein wie möglich, so groß wie notwendig. Die Tradition, die große europäische Tradition, spricht von Dezentralisation oder von Subsidiarität. Man beginnt beim kleinsten Kreis, das ist der Kern. Die Größeren übernehmen nur, was die Kleineren nicht schaffen. Kleine Gemeinschaften, darum geht's, zuerst und zumeist. Die persönliche Betreuung erfordert kleine Einheiten, kleine Schulen, kleine Klassen, kleine Geschäfte, kleine Krankenhäuser und so weiter. Wirkliche Staatsbürgerschaft kann eigentlich nur in kleinen Einheiten wie Stadtstaaten, Dörfern und Kleinstädten existieren. Überall sonst sind wir Menschen in erster Linie untertan. Ganz gleich, wie die politische Rhetorik lautet. Wenn wir die Kleinheit als Maßstab zur Beurteilung des Nationalismus heranziehen, kann die Schlussfolgerung nur lauten, dass ein nationaler Staat dem Umfang nach einem Imperium vorzuziehen ist. Aber Nationalstaaten sind im Allgemeinen selbst zu groß, um das menschliche Maß zu erfüllen. Der Schwerpunkt sollte daher nicht ausschließlich auf dem Nationalstaat liegen, auf der Nation, sondern vor allem auf der Erhaltung und der Restaurierung kleinerer Einheiten. Sehr wichtig. Zweitens. Der Nationalismus ist nicht nur geneigt, das Gewicht kleinerer Gemeinschaften aus den Augen zu verlieren, aber auch der größeren. Ich meine jetzt vor allem die europäische Gemeinschaft und beeile mich sofort zu sagen, dass ich hier nicht spreche von der Europäischen Union und der Wertegemeinschaft, die sie vertritt. Das sind, meine Damen und Herren, die Werte der Aufklärung und der individualistischen Romantik. Ich spreche von dem Europa, das ein jahrhundertealtes Erbe der Antike und des Christentums teilt. Das Europa der großen europäischen Tradition, in der wir alle stehen. Dieses war übrigens auch das Europa der drei Katholiken Schumann, de Gasperi und Adenauer, die Gründerväter der Europäischen Union. Ihr Europa war sicherlich nicht die Wertegemeinschaft, die die heutigen EU-Befürworter für Europa beanspruchen. Für die Gründerväter stand die Europäische Gemeinschaft für eine Rückkehr zur großen europäischen Tradition, die alle europäischen Nationen und Nationalitäten ungeachtet nationaler Unterschiede auf breiter Front vereinte. Und das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Gedanke war, der Krieg war nur möglich, weil wir diese große Tradition zu sehr vernachlässigt haben und zu sehr dem Nationalismus nachgelaufen sind. Was, scheint mir, wahr ist und wichtig einzusehen. Was den heutigen nationalistischen Parteien zu tun steht, ist daher nicht stehen bleiben bei der eigenen Nation. Das ist eine Gefahr. Sondern ein alternatives Europa nachzustreben. Eine Konföderation europäischer Nationen, vereinigt durch den gemeinsamen Geist der großen europäischen Tradition. Ob das auch passieren wird, ist fragwürdig natürlich. Aber wenn es nicht klappt, bleiben nur zwei Alternativen. Einerseits ein Europa regiert von einer fernen Brüsseler Bürokratie, die mit der Peitsche des Marktes und der Peitsche der Zentralregulierung des Staates überall die aufklärerische und individualromantische Perspektive durchsetzt. Oder ein Europa, bestehend aus etwa 30 souveränen Staaten, nationale Staaten, die wahrscheinlich genau das Gleiche tun. Nämlich mit der Peitsche des Marktes und der Peitsche der Zentralregulierung überall die aufklärerische und individualromantische Perspektive durchzusetzen. Keines von beiden eine attraktive Perspektive. Noch zwei Schlussbemerkungen über den Nationalismus, die uns an die Gemeinschaft vorbeiführen nach höheren Ebenen. Was eine Nation vor allem auszeichnet, ist eine gemeinsame Sprache. Das ist es, was in erster Linie ein Wir-Gefühl vermittelt. Diejenigen, die die Sprache fehlerfrei sprechen, gehören dazu. Alle anderen sind Ausländer. Folglich fallen die Grenzen von Sprache und Nation in der Regel zusammen. Für die Befürworter eines europäischen Imperiums ist die Mehrsprachigkeit in Europa also ein Problem. Er muss eine Vorliebe für Einsprachigkeit haben. Europa wird erst dann eins, wenn alle Europäer die gleiche Sprache sprechen. So wie es die Amerikaner tun. Aber die Einsprachigkeit hat auch Nachteile. Sehr große Nachteile sogar. Denn eine Sprache ist viel mehr als ein Mittel zur Kommunikation zwischen Menschen. Es ist eine Art, in der Welt zu sein. Es ist, so gesagt, die Heimat des Geistes. Eine Aussage kann nie einfach in eine andere Sprache umgesetzt werden. Jede Sprache hat ihre Eigenart, die in der Übersetzung verloren geht. Unterschiedliche Sprachen bedeuten auch unterschiedliche Arten, die Welt zu sehen, in der Welt zu sein. Sie alle offenbaren das Geheimnis der Wirklichkeit auf einer anderen Weise. Jedes Volk soll also weiterhin seine eigene Sprache sprechen. Diese Einsicht ist von großem Gewicht und ein schwerwiegendes Argument, die Nationen zu erhalten. Gleichzeitig zeigt sie aber auch die Grenzen und Gefahren auf, die dem Nationalismus innewohnen. Denn wer nur seine eigene Sprache spricht, wer einsprachig ist, ist geistig gefangen, auch wenn er es nicht merkt. Das Erlernen anderer Sprachen ist eine enorme Bereicherung und Vertiefung des Geistes. Vielleicht könnte man in leichter Abwandlung mit Goethe sagen, wer keine fremde Sprache spricht, kennt seine eigene Seele nicht. Schließlich ist alles Wissen vergleichendes Wissen. Selbsterkenntnis beginnt damit, sich selbst mit den Augen der anderen zu sehen. Und dies ist nur möglich, wenn man die Sprache der anderen spricht, des anderen spricht. Nationalismus nun kann leicht dazu führen, dass man sich nur noch auf seine eigene Sprache konzentriert. Die Sprache, die in seinem eigenen Land gesprochen wird. Und alles andere aus den Augen verliert. Dies ist nur allzu oft der Fall. Mein letztes Wort für nun. In Beziehung zur Beurteilung des Nationalismus wiegt noch etwas anderes am allerschwersten. Wenn man nach dem Tod vor Gottes Thron steht, rettet man sich bestimmt nicht dadurch, dass man sagt, man sei ein guter Deutscher oder ein guter Holländer gewesen. Gott fragt überhaupt nicht danach. Er fragt nur ein Ding. Warst du ein guter Mensch? Es kommt also in Ultimo darauf an, ein guter Mensch zu sein. Ein guter Mensch ist das Einzige, was am Ende zählt. Womit wir natürlich die Nation, den Nationalismus, aber auch den Internationalismus und den Supranationalismus weit hinter uns gelassen haben. Danke für Ihre Geduld.